So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier überhaupt vernehmbar bin. Wer hört mich? Gut. Ich muss ehrlich sagen, ich habe so etwas noch nie erlebt. Ich habe für einen Moment gezögert, ob ich zu sprechen beginnen soll, damit es ruhig wird, aber das seid gar nicht ihr, sondern es ist der Regen außerhalb. Ich bin eingeladen worden, hier um ein Seminar zu halten über das Thema Jüngerschaft im 21. Jahrhundert, Nachfolge in einer nachchristlichen Zeit. Es wird ein bisschen schwierig werden, wie das bei einem Seminar üblich ist, die Geschichte interaktiv zu gestalten. Ich kann nur versuchen, hier zu sprechen und ein paar Dinge zu erklären, und ich habe keine Ahnung, was bei euch ankommt, was verstanden wird, aber ich rede einfach mal fröhlich drauf los. Die Zahl ist auch nicht ganz für ein Seminar angemessen. Als Jesus auf seine Jünger erwählt, da nimmt er sich 12. Sind ein bisschen mehr geworden hier inzwischen. Könnt ihr mal durchzählen anfangen? Nee, lasst das. Wenn ich in einem kleineren Rahmen sprechen würde, dann würde ich als erstes die Frage durchgehen lassen, ob jemand weiß, was überhaupt ein Seminar ist. Weil ich weiß, dass das hier schwierig ist. Ein Seminarium, das ist vom Lateinischen her so viel wie eine Einpflanzung. Das ist etwas, da wird was eingesät, und indem das eingesät wird, soll es wachsen. Das ist ein Seminarium, kommt von Lateinisch Semen her, Samen. Hört ihr immer noch etwas außer Regen? Okay, es ist eine Frage für mich, die mich in den letzten Jahren intensiv beschäftigt hat. Wie klappt das mit der Jüngerschaft im 21. Jahrhundert? Im ersten Jahrhundert, damals bei Jesus, hat das geheißen: Folge mir nach. Und das war dann eine relativ einfache Angelegenheit. Jesus sagt, folge mir nach, und Petrus und Andreas, Jakobus, Johannes, die bringen ihre Boote an Land und gehen dann hinter Jesus her. Verlassen alles, lassen die Netze liegen und stehen. Ich habe keine Ahnung, ob diese Boote dann von einer Treuhandgesellschaft übernommen wurden, wer denn das Geschäft weitergeführt hat. Ich kann mir vorstellen, dass das schwierig gewesen ist, dann zu Hause. Da war die Frau, die hat gesagt, jetzt ist dieser Petrus da weggegangen und läuft diesem Rabbi hinterher. Kein Wunder, dass die Schwiegermutter dann Fieberkrämpfe kriegt, als sie merkt, Jesus, hol dir den Schwiegersohn weg. Oder wie war das, als dann der Matthäus oder Levi gerufen wird und Jesus sagt ihm, folge mir nach. Und das hieß für ihn, geh weg von deiner Zollstation, geh weg von deiner Zollpacht. Und das hieß für den, er gab seinen Gewerbeschein ab, hat ihn nie wieder zurückbekommen, denn so eine Zollstation, die kriegte man einmal, und wenn man sie dann aufgab, dann nahm das ein anderer. Man war als Zöllner ziemlich verrucht, überhaupt nicht gut angesehen, aber letzten Endes war das eine sehr lukrative Angelegenheit, und bei dieser lukrativen Angelegenheit hat schnell einer zugeschlagen. Also hinter Jesus hergehen, das hieß dann für Levi oder Matthäus, den Beruf an den Nagel hängen, Broterwerb ade. Und die Frage heißt natürlich, wie geht das heute? Wie machen das? Wie kann man Nachfolge im 21. Jahrhundert leben? Sollen wir jetzt alle dann alles liegen und stehen lassen und dann als Bettelmönche durch die Gegend ziehen? Das wird in Eidlingen hier ziemlichen Aufruhr geben. Sollen wir alles weggeben? Das Haus, die Wohnung, das Auto, die Familie in einem Schuhkarton unter einer Brücke parken, das ist alles eine ziemlich problematische Angelegenheit. Wie macht man das heute mit Jüngerschaft, wenn man Frau hat, Kinder hat, 40 Stunden in der Woche arbeiten muss oder 60 Stunden in der Woche arbeiten muss, wenn man dann noch Verpflichtungen hat, wenn man dann noch ein paar Hobbys hat und wenn man sonst noch 83 Leben in einem einzigen Leben unterbringen möchte, wie soll das gelingen? Hat Jesus hier eine Utopie verkündigt, die auf keinen Fall lebbar ist, oder hat er von etwas geredet, das bis heute gilt und möglich ist? Ich möchte auch deshalb darüber sprechen, weil ich sehr oft mitkriege, dass die Appelle, die zu dem Thema geäußert werden, oft sehr totalitär sind. Da werden so ganz große Ansprüche gebracht. Wie gesagt, alles verlassen, ihm nachfolgen, alles liegen und stehen lassen. 100% Hingabe, totale Verfügbarkeit. Und diese Appelle, die lassen Menschen dann meistens mit einem schlechten Gewissen zurück oder ziemlich ratlos und hilflos. Und was das Schlimmste dabei ist, man stumpft zusehends ab. Man hört gar nicht mehr hin, wenn darüber geredet wird. Und am Ende läuft alles ins Leere. Es macht ja doch keiner, dass er hier nachfolgt und dass er das dann in dieser Weise durchzieht und macht. Also, wie geht das heute? Und ich habe drei größere Anhaltspunkte, die ich dann nennen werde. Ich möchte erstens über ein Prinzip reden. Ich möchte erstens über ein Prinzip sprechen. Und ich lese uns da einen Text, nach dem Prinzip kommt dann eine Priorität und dann eine Praxis. Und ich lese uns einen Text, und wenn ich die Möglichkeit hätte, Fragen zu stellen an euch, dann würde ich fragen, ob jemand weiß, wie dieser Text weitergeht. Ob jemand eine Ahnung hat, wie der weitergeht. Ich lese mal den Text. Wer mich bekennt vor den Menschen, den wird auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Wer ein Wort gegen den Menschensohn sagt, dem soll es vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem soll es nicht vergeben werden. Nicht über diese Frage jetzt. Ja. Wenn sie aber führen werden in die Synagogen und vor die Machthaber und die Obrigkeit, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten und was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in dieser Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Also ein Text, wo Jesus um Bekennen redet, wo es darum geht, dass man ihn vor Menschen bekennt, auf keinen Fall verleugnet. Ein Text, der sehr herausfordernd ist. Und dann möchte man eigentlich fragen, was kommt jetzt als Nächstes? Welche Frage wird von den Leuten gestellt? Was wollen sie von Jesus wissen und wie wollen sie mit dem umgehen, was er da gesagt hat? Und dann habe ich eigentlich mehr bei Zufall nur herausgefunden, dass dieser Text auf eine ganz skurrile Weise weitergeht. Jesus redet von etwas, das den Menschen herausfordert, das ihn zur Not alles kosten kann. Und dann ist die nächste Sache, die passiert, unmittelbar daran: Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Versteht ihr? Jesus redet über Hingabe, Jesus redet über Nachfolge, Jesus redet darüber, ihn zu bekennen und dann nicht zurückzustecken. Und die nächste Frage, die kommt: Meister, du bist doch ein Rabbi, ich habe da mit meinem Bruder eine Erbstreitigkeit, sag einmal, kannst du etwas Erhellendes dazu sagen? Verrückt. Irgendwie kommt die Sache mit dem Geld ständig dazwischen. Irgendwie kommt die Sache mit Gut und Geld, Cash und Glück und Wohl und Spaß immer dazwischen. Das ist hochinteressant. Ich habe das in stark abgemilderter Form schon erlebt, wenn ich dann vor irgendjemanden in einem Gottesdienst zu sprechen hatte und man versucht natürlich, was Ordentliches zu predigen, predigt sich vielleicht sogar das Herz aus dem Leib heraus und dann stehst du am Ausgang und die Leute kommen vorbei und sprechen über deine Krawatte. Oder ich habe es in einer Kirche mal erlebt, dass ich zu predigen hatte und dann kam eine ältere Dame auf mich zu und sagte: Herr Schneck, es war ja wirklich eine schöne Predigt, aber müssen Sie denn immer so eine Jacke anziehen, wie wenn Sie gerade zum Bergsteigen gehen wollen? Und ich habe über wichtige Dinge geredet. Es ist verrückt, immer kommt die Sache mit dem Geld irgendwie so dazwischen. Immer schiebt sich da etwas Nebensächliches hinein, irgendetwas verbaut dann die Sicht auf das, was Jesus eigentlich gemeint hat. Und dann sieht man auch, dass Jesus diese Frage hier nicht beantwortet. Er geht auf die Frage selbst nicht ein, sondern er sagt ganz einfach, liebe Leute, passt auf, seht zu, hütet euch vor der Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und dann erzählt er die Geschichte vom reichen Kornbauern. Und in der Geschichte sagt er nicht, dass Geld schlecht ist. Das wäre eine Extremposition, die er nie vertreten hat. In der Geschichte sagt er auch nicht, Geld ist alles. Das hat er auch nie gemeint. Aber er macht klar, man lebt nicht davon, dass man viele Güter hat. Die Geschichte ist bekannt, dass hier jemand sehr reich geworden ist, dass er sich ausstaffieren wollte, und weil er so gute Ernten eingefahren hat, kann er jetzt noch einen Stadel dazu bauen, noch eine Scheune. Und Gott sagt zu diesem Mann, du Vollkoffer oder du Narr, heute Nacht wird man deine Seele fordern von dir, und wem wird gehören, wofür du gearbeitet hast? Wem willst du es denn zurücklassen? Das heißt, Jesus macht klar, man lebt nicht von diesen Dingen, man lebt nicht von diesen vielen Gütern. Gebt Acht, sagt er, hütet euch davor. Aber es ist ein Prinzip, die Dinge kommen immer dazwischen. Wer mal in der Bergpredigt gelesen hat, im Matthäusevangelium im Kapitel 6, Vers 24, der hat hier diesen verstörenden Vers gelesen, wo Jesus sagt, man kann nicht zwei Herren dienen. Entweder wird man den einen hassen und den anderen lieben, oder man wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und das mit dem Mammon ist eine interessante Sache. Mammon, das ist eigentlich ein Wort, das wir mit Geld übersetzen, ist aber vom aramäischen Denken her etwas völlig anderes. Mammon, das kommt von dem Wort, aus dem auch das Amen herkommt, das Emet oder Eman, das heißt das, was treu und zuverlässig ist. Mammon, das ist das, worauf man sich verlässt. Mammon, das ist das, was so stabil ist, dass man sein Leben darauf setzt und dass es eigentlich die Rolle Gottes einnimmt. Das heißt, wenn man dieses Wort Mammon richtig übersetzt, dann ist es im Grunde der andere Gott. Und hier sagt Jesus, Leute, beides wird nie gehen. Ihr könnt nicht Gott dienen und einem anderen euer Leben verschreiben. Ihr könnt nicht den einen hochhalten wollen und gleichzeitig für das andere da sein. Er macht hier einfach schlicht deutlich, man wird den einen lieben und den anderen hassen, dem einen anhängen, den anderen verachten. Mammon, das ist jetzt nicht nur einfach das pure Geld, sondern das ist ganz schlicht alles, was sich zu Gott macht in meinem Leben. Da steht ein ganz scharfes Entweder-Oder. Da ist eine Auseinandersetzung angezeigt, ein lebenslanger Kampf. Da geht es um die Frage, worauf verlasse ich? Was ist Mitte meines Lebens, worauf setze ich? Und was erachte ich wirklich als treu und verlässlich in meinem Leben? Worauf gründe ich dieses Leben? Das ist das Erste, was ich mal anzeigen wollte. Es ist fast ein biblisches Prinzip. Das ist interessant, jede Menge Wasser außen, innen ist man staubtrocken, naja. Das ist fast ein biblisches Prinzip, immer wenn Gott etwas auf den Punkt bringt, um ganze Sache zu machen, da kommt etwas dazwischen, und dieses Etwas sind immer die Dinge dieser Welt. Und das ist im 21. Jahrhundert nicht anders als in den anderen Jahrhunderten. Unser Zeitgeist ist nicht so sehr anders als das, was im 3., 5., 7., 9. Jahrhundert gewesen ist. Es war immer die Frage, lasse ich mich so auf Gott ein, dass ich ihm ganz folge und gehöre. Zweite Sache, die ich besprechen möchte, ist eine Priorität. Eine Priorität. Und wenn das möglich wäre, dann würde ich mir jemanden holen. Ich probiere das einmal. Traut sich jemand? Bist du mutig? Kommst du mal rauf? Ist nicht schlimm. Mach das immer, um jemanden aufs Glatteis zu führen. Was bist du?
Deutscher Christ?
Deutscher Christ. Okay. Weiter, was bist du?
Schwarzhaarig, inwiefern?
Schwarzhaarig. Welchen Beruf hast du?
Schüler.
Da ist noch viel Hoffnung drin, ich danke dir. Worum es eigentlich geht in dieser ganzen Angelegenheit, wenn ich frage, was bist du, dann kriege ich immer solche Antworten. Und die sind nicht falsch, sie treffen den Punkt nur nicht ganz. Manche sagen auch, ich bin Schlosser, andere sagen, ich bin Mechaniker, ich bin Krankenschwester. Ich möchte euch eine Antwort anbieten, von der ich hoffe, dass ihr sie lernt, schon langsam über euer Leben zu schreiben. Und die Antwort, die ich da anbieten möchte, heißt, nicht ich bin Schlosser, ich bin Krankenschwester, ich bin Schüler, ich bin Deutsch und ich bin schwarzhaarig und Christ. Die Antwort, die ich anbieten möchte, heißt, ich bin ein Jünger Jesu, sorgfältig verborgen in der Montur eines Schlossers. Ich bin ein Jünger Jesu in der Kluft einer Krankenschwester. Ich bin ein Jünger Jesu, der auch durch Christ ist und der schwarze Haare hat. Ist ja nicht verboten. Ich bin ein Jünger Jesu, der noch zur Schule geht. Und ich würde euch dringend bitten, diese Sache in eurem Leben einmal umzudrehen und das deutlich zu machen. Ihr seid nicht einfach Leute, die ein Geschlecht haben, ein Alter haben, einen Beruf haben, eine Haarfarbe haben, eine Familie haben, ein Hobby haben, zu einer Gemeinde gehören und in einen Jugendkreis gehen. Das ist die Sache falsch herumgestrickt. Ihr seid vor allem Leute, die Jünger Jesus sind, und das ist die Überschrift übers Leben, und alles andere folgt danach. Und solange das nicht klar ist, wird es im Leben außerordentlich schwierig zugehen. Ich bin ein Jünger Jesus, sorgfältig verborgen in der Kluft eines Schlossers. Und ich gebe was darum, wenn das bei uns klicken würde, dass wir zuerst Jünger sind. Dass wir zuerst ihm gehören. Dass hier etwas an die erste Stelle kommt, weil es an die erste Stelle gehört. Weil es als erstes von ihm gewollt wurde. Das heißt, dass man anfängt, ein Leben unter der richtigen Überschrift zu führen, und alles andere wird darunter geordnet. Ein Jünger Jesu und alles andere folgt danach. Ich weiß nicht, wem das schon aufgefallen ist, aber Jesus hat nie Christen produziert. Das Wort Christ kommt in den Evangelien überhaupt nicht vor. Das Wort Christ taucht zum ersten Mal in der Apostelgeschichte auf, und da steht ein interessanter Satz, nämlich in Antiochia, da wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. In der Apostelgeschichte steht dieser Satz im 11. Kapitel, im Vers 26. In den Evangelien taucht das Wort Christ nicht auf. Das Einzige, was Jesus wollte, wenn er Leute in ein Verhältnis zu sich gerufen hat, war, er wollte sie zu Jüngern machen. Und als er dann den Missionsauftrag gibt, sagt er auch, macht mir die Völker zu Jüngern. Nicht zu Katholiken, macht sie nicht evangelisch, macht sie nicht freikirchlich, macht sie nicht zu Charismatikern, macht sie zu Jüngern. Das heißt, Leute, die unter einem Meister leben, von diesem Meister lernen, von diesem Meister geprägt werden und von diesem Meister mit einem Auftrag in die Welt gestellt sind. Das war die Absicht Jesu. Etwas anderes wollte der nie machen, außer Jünger. Und das muss man mal zur Kenntnis nehmen, dann kommt unser christliches Weltbild oder geistliches Weltbild auch einmal wieder auf die Füße. Und jetzt diese Frage natürlich, wie ist denn das bei uns? Wie ist denn das bei uns? Wie macht man das jetzt im 21. Jahrhundert? Nun, ich würde zuallererst noch einmal eins festhalten. Und die erste Sache, die hier entschieden gehört und die hier klar sein muss, ich werde nichts erfahren in dieser Welt von Gott, das über das hinausgeht, was Jesus gesagt hat. Das wäre mal so ein Untertitel noch. Ich werde nie mehr über Gott erfahren, als das, was Jesus darüber gesagt hat. Will heißen, ich stehe bei Jesus vor der letzten Instanz. Ich stehe bei Jesus vor der letzten Wahrheit. Das ist die letzte Stimme, etwas anderes kommt nicht mehr. Wer mich gesehen hat, der sieht den Vater. Wer mich kennt, der kennt den Vater. Da kommt nichts mehr. Und das heißt jetzt, der, der als letzte Instanz spricht und wo man auch weiß, das ist auch der letzte Horizont, dahinter ist nichts mehr. Man braucht auf nichts anderes mehr warten. Der ruft jetzt in die Nachfolge und der ruft zu Jüngern. Und dann habe ich ein Problem. Wenn man das irgendwann einmal verstanden hat, dass er die letzte Wirklichkeit ist, wie kann man dann noch sagen, ja, aber? Wie kann man dann noch sagen, ist ja gut und schön, Herr Jesus, ich will auch gerne an dich glauben, ich will mich auch mit dir unterhalten im Gebet, aber eigentlich will ich nicht dir folgen, sondern dich dazu bringen, dass du mich auf meinem Weg begleitest. Und ich würde mal sagen, es tut mir leid, aber so 80% unseres Christseins besteht darin, dass wir Jesus dazu bringen wollen, dass er auf unseren Wegen mitgeht. Es hat früher bei uns so ein altes Jungscharlied gegeben. Ich weiß nicht, manche kennen das vielleicht sogar, wird es auch noch heute gesungen. Ich möchte, dass einer mit mir geht, der das Leben kennt und mich versteht. Ja, haha. Der Punkt ist nicht, dass Jesus sich uns als Lebensbegleiter anbietet, sondern dass wir lernen, auf seinem Weg zu gehen. Und hier steht fest, und ich sage es nochmal, man kann nicht zwei Herren folgen. Das musst du mal probieren, da hast du Zurufe von beiden Seiten. Links schreit einer, rechts schreit einer. Du kannst auch nicht zwei Wege gehen. Probier das mal. Wenn ich könnte, hätte ich hier ein Anspiel inszenieren lassen und gesagt, das führt das mal vor, wie jemand versucht, in zwei Richtungen gleichzeitig zu gehen. Irgendwo kriegst du einen Krampf da drinnen im Schritt und irgendwann brichst du auseinander oder du kommst in keine Richtung weit. Jesus hat gesagt, folgt mir nach, geht auf meinem Weg, geht mit mir, bindet euch an mich. Und das wiederum heißt, nur ein Weg, nur eine Vision, nur ein Herr. Man kann nicht für zwei Dinge gleichzeitig da sein. Das hat er ganz eindeutig gemeint, dazu hat er aufgerufen, dazu hat er herausgefordert. Und nochmal, wenn er der Herr ist, wenn er die letzte Instanz ist, wenn er die Wahrheit ist, wenn er das Leben ist, wie kommt es dann, dass man dann sagt, ja, aber und Jesus, ich hätte gerne, dass du mir und so weiter. Und dann kommt eine interessante Sache, die man sich hier gut überlegen muss. Als Jesus diese Leute zu sich gerufen hat und die weggegangen sind und alles liegen und stehen ließen, hat er Folgendes damit beabsichtigt. Erstens, er wollte da mal ganz was Neues. Und das Neue, das ging nicht in der Synagoge. Dazu musste er seinen Wanderclub aufmachen und sagen, Leute, wir ziehen über die Felder, wir kriechen durch Busch und Tann, in der Synagoge geht das nicht. Ich muss mit euch etwas Neues wagen. Und er hat damit gemeint, ich möchte bei euch auf jeden Fall klar machen, zum Beispiel, dass etwas so wichtig ist, dass man alles liegen und stehen lässt. Es ist etwas so wichtig, dass man alles liegen und stehen lässt. Menschen fürs Reich Gottes zu gewinnen, ist wichtiger als ein Auto zu fahren. Menschen fürs Reich Gottes zu gewinnen, ist wichtiger als Häusel bauen. Tut mir leid, ewige Werte sind wichtiger als zeitliche Dinge. Darum hat Jesus sie genommen und jetzt geht ihr mal mit. Und Petrus fragt, wo werden wir heute Nacht schlafen? Jesus sagt, keine Ahnung, ich nehme einen Fels, du kannst einen Grasbüschel haben. Wann kriegen wir was zu essen? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wann der Imbiss bei Maria und Martha wieder aufmacht. Vielleicht gibt es heute was, vielleicht gibt es morgen was. Ja, und Herr Jesus, wann gibt es Heimaturlaub, dass ich zu meiner Frau wieder heim kann? Jesus sagt, keine Ahnung. Er nimmt sie mit, um einfach deutlich zu machen, es gibt etwas, dafür kann man alles liegen und stehen lassen. Und dann nimmt er sich diese Leute mit, weil er gewusst hat, ich kann das in der Masse nicht hinkriegen. Die Masse ist klasse, hat aber keine. Das ist das Problem. Die Masse sind viele. Da gibt es Massenphänomene. Wenn ich etwas einprägen möchte bei Leuten, wenn ich etwas tief verankern möchte bei denen, muss ich das im kleinen Kreis machen. Darum ist das, was wir hier machen, völliger Irrsinn. Wir reden über Jüngerschaft mit ein paar tausend Leuten. Aber sei es drum, steht am Programm. Könnt ihr nichts dafür. Und dann war ein drittes, er hat die Jünger als kleine Gruppe genommen, um sie zu trainieren, damit sie das, was er mit ihnen macht, als Modell ständig wiederholen. Ständig bei anderen fortsetzen. Ständig bei anderen das Gleiche einbauen, was er bei ihnen eingebaut hat. Das war der Schlüsselgedanke, den Jesus hatte. Ich will Jünger, die einen Meister haben, die einen Weg gehen und das sollen diese Leute später als nächstes anderen wieder beibringen. Das heißt, jeder von den 12 nimmt sich wieder 12 und macht die zu Jüngern. Das ist nämlich Mission. Mission heißt nicht irgendwelche Kirchen in die Gegend stellen, das ist Christianisierung. Mission heißt nicht einmal nur die Leute zu Christus führen, damit sie sich bekehren und ewiges Leben haben. Mission heißt die Leute nehmen, nachdem sie zu Christus gekommen sind, kommen die als nächstes in einen Jüngerkurs, kommen als nächstes in ein Jüngertraining und buchstabieren alles wieder durch, was Jesus sie gelehrt hat. Das war das Thema seines Lebens, Jünger. Aber wie gesagt, er hat es in seiner Zeit begrenzt ausprobiert, in einem Modell vorgeführt. Das heißt, wenn man jetzt fragen möchte, wie soll das hier weitergehen, müsse sich im Grunde einer von euch 12 andere schnappen und anfangen, mit denen durchzubuchstabieren. Was ist Jüngerschaft? Wie machen wir das heute? Einer nimmt sich 12, der nächste nimmt sich 12. Bis man so viele kleine Gruppen hat, wo das, was es Jesus will, dass es da tief werden kann, dass es ins Leben eingeprägt werden kann, dass es echt werden kann. Jesus wollte nicht Leute, die seiner Meinung waren, also Christen, sondern Jesus wollte Leute, die seinen Weg gehen. Er wollte auch keine Bekenntnisgemeinschaften, sondern er wollte eine dynamische Bewegung. Er wollte nicht Kirchengebäude in die Welt setzen, wo man sich versammelt, sondern er wollte eine Kirche, die unterwegs ist. Und im Grunde ist Kirche immer etwas, das einfach unterwegs ist und braucht auch keine großen Gebäude. Was eine Kirche wirklich braucht, ist ein Teller, wo man Brot drauf hat und einen Becher mit Wein zum Abendmahl feiern, Kübel, um die Leute zu taufen oder meinetwegen irgendwo ein Schwimmbecken, wo du sie untertauchen kannst. Wenn du noch ganz lustig bist, kannst du das Ganze mit Unterwasserkamera filmen, aber das ist eine andere Sache. Kirche war nie gedacht als eine Einrichtung, die sich etabliert, die sich sozusagen einrichtet, festlegt. Kirche war immer etwas, das unterwegs sein sollte. Also, er nimmt sich die Leute, holt sie von allem weg, setzt ein Modell und wenn man dann in die Apostelgeschichte reinschaut, dann merkt man plötzlich, diese Leute, die er sich da weggeholt hat, die haben tatsächlich das auch so verbreitet. Allerdings stellt man dann in der Apostelgeschichte fest, die Leute blieben trotzdem in ihren Berufen. Wenn man sich die Briefe anschaut im Neuen Testament, dann hieß es nicht, dass die Leute jetzt alle arbeitslos gegangen sind und so, wie gesagt, einen Bettelorden gegründet haben, über Land gezogen sind und sich gesagt haben, naja, irgendwer wird uns schon durchfüttern. Jesus kann nicht gemeint haben, jetzt nichts mehr arbeiten, nur noch Bibel lesen, nichts mehr arbeiten, nur noch beten, nichts mehr arbeiten, nur noch Zeugnisse geben. Wenn ihr das alle macht, dann hat die Gegend hier ein Problem, die muss euch nämlich durchfüttern. Und es wird immer irgendwelche anderen Dummen geben, die euch ernähren müssen. Das kann es nicht gewesen sein. Jesus war nicht so weltfremd, so eine Utopie in die Welt zu setzen, wo die Leute irgendwie einfach alles liegen und stehen lassen? Nee, sie sollten eine Sache ganz ernst nehmen im Leben, als Überschrift drüber haben, alles andere drunter ordnen und jetzt ein Leben leben, wo die Überschrift drüber steht, Jünger Jesu, auch wenn ich Sklave bin. Und Sklaven gab es damals viele, die zur Gemeinde gehörten. Die Sklaven konnten nicht hergehen und sagen, ich will jetzt Jünger Jesu sein, ich will nicht mehr arbeiten. Der Meister hat gesagt, du hast eine Huscher. 7 Uhr bist du auf der Matte, wird gearbeitet bis 7 Uhr abends. Dann kannst du meinetwegen in die Gemeinde gehen. Und die gingen dann in die Gemeinde, waren ein bisschen ungewaschen, hatten die Fingernägel nicht geschnitten, hatten den Dreck noch unter den Fingernägeln, rochen nach Fisch, weil sie die ganze Tage über Fisch ausgeladen hatten. Und dann saßen sie neben jemanden, der ein bisschen vornehmer war, ein bisschen reicher war, der schon 7-mal gebadet hatte, 17erlei Parfüm für sich verwendet hat. Das haben Juden gemacht, die waren da sehr etepetete. Und der saß dann neben seinen Sklaven aus den Docks vom Tiber und musste mit dem zusammenkommen. Nein, Jüngerschaft hat dann nicht geheißen, aus allem aussteigen. Aber es hat geheißen, die Dinge ordnen. Und der Obertitel meines Lebens heißt, ich bin Jünger Jesu, auch als Sklave, der nach Fisch riecht und Schuppen nicht nur am Kopf hat, sondern auch unter den Fingernägeln. Ich bin ein Jünger Jesu, darum ging's. Allerdings, und das war interessant, dieses normale Leben hat Jesus oft relativiert. Jesus hat gesagt, ihr müsst das normale Leben da jetzt nicht so aufblähen, müsst ihr nicht so wichtig nehmen, müsst ihr nicht so ausstaffieren wie die Verrückten. Normales Leben ist kein absoluter Anspruch, das wird relativiert bei ihm. Das wird eingegrenzt, dass Jesus sagt, lasst euch genügen an dem, was ihr wirklich braucht. Nicht an dem, was alles gibt, sondern lasst euch genügen an dem, was ihr wirklich braucht. Das ist das normale Leben. Jesus sagt, ist nicht verboten. Dürft ein Haus haben. Bei uns in Österreich gibt es saukalte Winter. Wenn Jesus sagen würde, schlaft draußen, dann würden seine Jünger in einem Winter erfroren sein. Dürfen unsere Häuser und unsere Wohnungen haben. Aber bitte doch nicht so etwas Überdimensioniertes, dass du jahrelang damit beschäftigt bist. Darfst ein Auto haben, aber bitte doch nicht so etwas Überdimensioniertes. Ich habe keine Gesetze hier für euch übrigens. Das möchte ich auch ganz ehrlich sagen. Ich bin öfters von Leuten dann gefragt worden, so nach der Art, ja wie viel Watt hat denn eine christliche Stereoanlage? Ja. Ne, Entschuldige, das heißt ja halt, Dolby Surround System, ne? Sound System, Digital Sound Surrounds, Home Cinema und mit Subwoofer. Ne? Ist ja okay, ne? Darf ein Christ, fragen Sie dann weiter, darf ein Christ einen DVD-Player kaufen? Sag bitte, rutsch mir einen Buckel runter mit so dämlichen Fragen, du kaufst den ja sowieso. Aber zeig mir die DVDs, die du drauf spielen willst. Die will ich sehen. So, keine Gesetze hier. Aber eine Relativierung in unserem Leben, wo es dann darum geht, dass wir merken, das hat keinen absoluten Charakter. Und dass wir wegkommen in unserem Beten von diesen Gebeten, die viele wahrscheinlich von euch sprechen. Ich habe sie auch eine lange Zeit gesprochen. Und das häufigste Gebet, das Leute sprechen, heißt, Herr, segne meinen Plunder. Zweite Bitte, Herr, mehre meinen Kram. Dritte Bitte, Herr, halt mich fit und gesund, damit ich möglichst lange unbrauchbar und mit nebensächlichen Dingen beschäftigt sein kann. Amen. Das sind die Gebete, die heute gesprochen werden. Herr, segne mein Plunder, mehre das Klumpert, mit dem ich mich umgebe. Halt mich fit und gesund, damit ich zwar lange lebe, aber fröhlich und unbrauchbar bin. Nein, sagt Jesus, Entschuldigung, wir müssen das runterbrechen. Wir müssen das relativieren. Und ich möchte mit euch darüber reden, dass dieses normale Leben notwendig ist, Güter notwendig sind, Gut und Geld notwendig sind, aber man muss vom Notwendigen nicht mehr haben, als wirklich nötig ist. Das ist der Punkt. Das ist so die Priorität, die ich anzeigen möchte. Lass mich noch ein paar Takte zur Praxis anmerken. Okay, danke. Ein paar Dinge, zur Praxis, die ich gern anmerken möchte. Ich habe das in ein paar Sätze geschrieben, ich habe keine Ahnung, ob die irgendwo da erscheinen und kommen. Ein erster Satz würde ich für die Praxis unbedingt anzeigen wollen und der heißt: Lernen wir das Begehren zu überwinden. Das Begehren überwinden. Das ist nicht vom Buddha, sondern das ist neutestamentlich. Seele ist ein interessantes Wort im biblischen Denken. Seele ist dieses Wort, das heißt Nefesh. Und Nefesh ist so viel wie Gurgel. Also das hebräische Wort für Seele bedeutet so viel wie Schlund, Kehle, Hals. Etwas, das immerzu schluckt, etwas, das immerzu verlangt, etwas, das immerzu dürstet. Etwas, das immerzu etwas aufschnappen möchte. Seele ist etwas, das nie satt ist, das nie zufrieden ist. Und tatsächlich geht es um die Frage, wovon ist meine Seele erfüllt, voll des Geistes oder angefüllt mit allem anderen. Wir müssen diesen Teufelskreis durchbrechen, denn wir haben eine fatale Fixierung auf das Fehlende. Eine fatale Fixierung auf das Fehlende. Und damit meine ich, wir kriegen Depressionen und Leid in unser Leben hinein, wenn wir 33 schöne Sachen haben, aber eines fehlt. Mein Tag ist glücklich, bis die Post kommt. Wenn die Post kommt, dann kommen die Werbeprospekte. Wenn die Post kommt, dann kommen Kataloge, so dick wie Telefonbücher, die mir alles sagen, was ich nicht habe. Und ich bin mit einem Mal ein unglücklicher Mensch. Obwohl meine Wohnung voll ist, alles passt. Ich verstecke die immer dann gleich vor meiner Frau, damit sie die nicht anschaut, denn sonst gibt es wieder einen Großeinkauf. Nee, sie kriegt sie alle zu sehen, braucht ihr keine Angst haben. Wir sind fixiert auf das Fehlende. Wenn du in ein Badezimmer gehst und in diesem Badezimmer sind an der Wand 324 schöne Fliesen. Die 325. ist abgeblättert. Weißt du, worauf du starrst und worüber du meckerst? Über die fehlende Fliese. Wetten das? Du kannst dich nicht freuen an 324 hübschen Fliesen. Du laberst über die eine, die herunten ist. Ne? Und wenn dein Raum ist voller Menschen, die tolle Haare auf dem Kopf haben, braucht nur einer kommen, der keine Haare auf dem Kopf hat, der für sein Leben entschieden hat, Schönheit braucht Platz da oben, und der keine Haare hat. Weißt du, auf wen du guckst? Auf den mit ohne Haar, wo der Kopf durch die Haare gewachsen ist. Den schaust du an. Wir sind fixiert auf das Fehlende. Und ich möchte euch hier einladen, lernen wir das Begehren zu überwinden. Das ist ein Kampf. Der goldene Satz für mich heißt: Zufriedenheit ist eine Entscheidung. Zufriedenheit ist keine Eigenschaft. Zufriedenheit ist nicht das, dass jemand sagt, ich bin heute so ein zufriedener Mensch. Ne, Österreicher sind immer ein bisschen lätschert, wie das bei uns heißt, so schlapp. Ne? Ich bin halt zufrieden. Nein, Zufriedenheit heißt, ich habe beschlossen, es reicht. Ich habe entschieden, das ist genug. Ich habe beschlossen, dass ich nicht mehr brauche. Das wäre die erste Sache zur Praxis. Das Begehren überwinden. Und ich sage hier ganz offen und ehrlich, die Welt lässt euch hier allein. Die Welt denkt nicht daran, grauer zu werden. Die Welt denkt nicht daran, weniger anzubieten. Die wird schneller, die wird schriller, die wird schräger, das wird bunter. Die Welt denkt doch nicht daran, ihr Programm zu stoppen, euretwegen. Nee, die Welt wird ihr Programm immer nur toppen. Das wird noch immer wilder und immer mehr. Zu sagen, das will ich nicht, das brauche ich nicht, das reicht bei mir, das liegt bei euch, wäre eine Sache. Begehren überwinden. Eine zweite Sache, die Heiligung der Dinge. Heiligung der Dinge würde heißen, ich lerne meine zeitlichen Güter für ewige Werte einzusetzen. Das fängt bei den einen an, beim offenen Haus, und geht in alle Formen des Gebens und Teilens hinein. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Film gesehen hat, das fünfte Element. Mit dem Mila Jovovich und dem Bruce Willis, diesem Raubein da, das fünfte Element. Das ist ein tolles geistliches Gleichnis, nicht? Darum muss man den Film anschauen. Es geht wieder mal darum, dass die Welt gerettet werden soll. Ja? Ist immer so. Bruce Willis ist Fachmann in Sachen Weltrettung. Vor allem, wenn er eine hübsche Braut an seiner Seite hat, dann läuft er ja zur Hochform auf. Bei diesem fünften Element, da geht es um so ein Energiedingsbumster, das die Welt halt braucht oder nicht zerstören soll. Und vier Elemente sind da. Vier Elemente sind da. Und die sind so lange wirkungslos, bis ein fünftes in der Mitte eingefügt wird. Nicht? Und das fünfte hat natürlich irgend so einen Bosennigel unterm Kopfkissen. Das ist eh immer das Gleiche. So, Ende des Bildes wird gefunden und so. Wisst ihr, was das fünfte Element ist, das in der Gemeinde für den absoluten Hammer gesorgt hat seinerzeit? Das fünfte Element in der Gemeinde, in der Apostelgeschichte ganz am Anfang, war genau dieses Geben und Teilen. Vier Elemente hatten sie, über die wird dauernd gepredigt. Über Gebet, sie hatten die Lehre, Apostelgeschichte 2,42 steht das drinnen, sie hatten Gemeinschaft und sie haben das Brot gebrochen. Darüber wurde dauernd gepredigt, darüber wird heute dauernd gepredigt. Worüber ich kaum eine Predigt höre, ist über das fünfte Element, wo es heißt, sie hatten die Güter so gemeinsam, dass keiner Mangel leiden musste. Gebt hier aber bitte Acht. Es geht bei diesem Güter gemeinsam haben nicht um einen Urkommunismus. Jeder bringt seine T-Shirts auf den Haufen, bringt die Schuhe und so, jeder gibt alles ab, Blödsinn. Nur man hat so geteilt, dass keiner Mangel leiden musste. Und da hat die Welt ein Auge aufgerissen, weil die Welt plötzlich gemerkt hat, diese Christen sind wirklich anders. Die überwinden die eine Sache, die kein Mensch in der Welt normalerweise in den Griff kriegt, nämlich seine Gier. Das überwinden die Christen und können teilen. Und das Evangelium hat nicht nur das Hirn erreicht, nicht nur das Herz erreicht, sondern die Brieftasche erreicht. Und dann heißt es in einem Nachsatz, und die Gemeinde wuchs. Ist mal für euch so fröhlich zum Nachdenken, warum Gemeinde, Kirche heute so langsam wächst, warum die so langsam wächst. Vielleicht liegt es an diesem fünften Element, das fehlt. Denkt mal drüber nach. Heiligung der Dinge. Die Dinge einsetzen für die geistlichen Werte. Und ich würde sowieso sagen, im Zweifelsfall einfach leben. Ist auch ein ganz moderner Trend übrigens. Nicht? Man nennt das heute Downsizing. Oder entmüllen. In jedem Haushalt liegen durchschnittlich 10.000 Dinge herum, von denen du wahrscheinlich nur 500 regelmäßig brauchst. Einfach leben würde heißen, ich spare mir Zeit, weil ich es nicht anschaffen muss, ich brauche es nicht reparieren, ich brauche es nicht warten, ich brauche es nicht verwenden, ich brauche es nicht entsorgen. Einfacher, weniger ist mehr. Klar, es geht darum. Und dann finde dein Maß. Das wäre das Dritte. Also das Begehren überwinden, Heiligung der Dinge, finde dein Maß. Das ist eine schöne Sache. Wenn du dein Maß findest, darfst du zunächst einmal ganz zufrieden sein. Die Schöpfung wird durch die Erlösung nicht außer Kraft gesetzt. Das heißt, was du bist, das wirst du auch als Christ bleiben. Und glaub nie diesen Satz, ein Christ kann alles. So ein Blödsinn. Ein Christ kann nicht alles. Der Satz wird immer aus dem Zusammenhang gerissen, wo der Paulus in Philipper 4, Vers 13 schreibt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das ist nicht wahr. Und Paulus schreibt das nur in dem Zusammenhang, der sagt, okay, manchmal habe ich mehr, manchmal habe ich weniger. Manchmal habe ich einen Mantel, manchmal habe ich keinen. Mal habe ich ein Dach über dem Kopf, mal habe ich keins. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ich kann beides, hoch und niedrig sein, arm und reich. Ich kann das alles in Christus. Aber Paulus hat nie gesagt, in Christus habe ich keine Grenzen mehr. Paulus hat nie gesagt, in Christus ist alles aufgehoben sozusagen. Nee, er hatte immer noch zwei Beine, bloß zwei Hände, bloß zwei Augen, zwei Ohren und eine Klappe. Erlösung hebt nicht einfach die Schöpfung auf. Und als ich Christ geworden bin, ist mein Intelligenzquotient nicht wesentlich angestiegen. Merkt ihr ja. Vorher hatte ich 98 Punkte, jetzt bin ich immer erst bei 103. Man lernt hier nicht mehr da oben dazu. Heil heißt nur das, was ich bin und habe. Das, was ich bin und habe, das kann jetzt für Christus eingesetzt werden. Und mein Maß sind zwei Beine. Die Frage ist, wo trage ich sie hin? Zur nächsten Party oder zu einem Freund, der ein Gespräch sucht? Ich habe zwei Ohren, was höre ich mit den beiden Ohren? Ich habe zwei Augen, was sehe ich mir damit an? Das heißt, mein Maß bleibt zunächst gleich. Man wird nicht klüger, man wird nicht schneller, man wird nicht intelligenter, man wird ein bisschen schöner. Also das stimmt schon. Christen werden schöner. Merkt man bei euch, das ist so. Gnade macht schön. Das Wort Gnade ist ja ein wunderbares Wort. Das kommt auch vom Griechischen, vom gleichen Wort her, wo man heute den Charme hernimmt. Es gibt so den Charme der Kinder Gottes. Also das ist eine tolle Sache. Aber sonst bleiben wir gleich. Du hast ein Maß und kannst dieses Maß nicht beliebig verändern. Freu dich drüber und find dich damit ab. Aber finde raus, was du mit diesem Maß, das dir gegeben ist, machen kannst. Find das mal ruhig raus. Und dann heißt es hier auch ganz schlicht, wenn ich mein Maß gefunden habe, ich kann nicht immer für alles leben. Es gibt Lebenssituationen, da bin ich Christus mehr verfügbar. Es gibt andere, da bin ich Christus weniger verfügbar. Es gibt Leute, die stehen im Studienabschluss, mit denen renne ich nicht in der Fußgängezone herum und mache mit denen Straßeneinsätze. Die sollen ihr Studium abschließen, sonst zieht sich das noch 3 Jahre hin. Es gibt Leute, die sind so verliebt, die sind zu nichts zu gebrauchen. Nicht? Das ist ja so eine heiße Phase im Leben. Wir haben in der Jugendarbeit dann Leute gehabt, denen haben wir gesagt, pass mal auf, du bist jetzt voll verliebt, du bist ein Jahr lang unzurechnungsfähig, heirate, dann kriegst du noch ein Jahr, denn du bist auch im folgenden Jahr noch unzurechnungsfähig, nicht wegen dem einen, was man erwartet, bei dem, was man dann kriegt, und dann melde dich wieder. Haben die gemacht. Es gibt Lebenssituationen, da muss man Leute auch entlassen und sagen, du mach jetzt das Ding, das ist mit Heiraten jetzt dran. Mach das und dann melde dich wieder. Man ist nicht immer für alles zu haben. Man muss Dinge auch gründlich machen können. Wer einen Pflegefall zu Hause hat, den kann ich nicht da in der Jüngerschaft verheizen. Aber ich möchte mit dem sprechen. Was sind wirklich Verpflichtungen? Und wo hast du Zeit? Was könntest du einsetzen? Wie geht das bei dir heute? Ich kann dem nicht sagen, verlass alles. Du, der hat eine kranke Mutter zu Hause. Aber ich kann mit ihm reden, was es heißt, die Zeit, die ihm gegeben ist, trotz allem, für Christus einzusetzen. Würde ich euch dringend raten, findet mal jemanden, mit dem ihr euer Leben abcheckt. Findet mal raus, was sind meine Verpflichtungen. Was hat Vorrang? Nicht Jünger Jesu. Aber was heißt das jetzt im Studium? Was heißt das jetzt als Hausfrau? Was heißt das jetzt mit dem Pflegefall zu Hause? Was heißt das jetzt, dass ich Haus bauen muss? Nicht, es wird immer so geredet, die Christen sollen alles Jesus überlassen. Der baut dann das Haus. Blödsinn, Haus bauen musst du. Aber man kann erstens darüber reden, wie dimensioniert man das Ding, damit nicht 7 Jahre des Lebens draufgehen. Und dann soll man die Leute mit gutem Gewissen dorthin schicken, dass sie das machen. Und wenn die fertig sind, bitten, melde dich wieder zurück. Ich habe das sehr schön erlebt bei einem lieben Freund von mir, mit dem habe ich das vor Jahren einmal besprochen. Und dann tatsächlich kam der und sagt, Kurt, es ist soweit, ich muss meine Hütte einfach umbauen, es geht nicht mehr. So, er hat gesagt, okay, tschüss. Vor ein paar Monaten kriege ich einen Telefonanruf, schickt mir dann auch die Bilder im E-Mail und sagt, so, die Hütte steht. Zweitens, Kurt, ich bin wieder voll da. Ich mische wieder in der Jugendarbeit mit, das kuft jetzt wieder richtig. Drittens, Kurt, ich bin wenig zum Vorbereiten gekommen, kannst du mir 30 E-Mails losschicken mit Studien über den Epheserbrief? Naja, mache ich doch glatt. Der hat sich abgemeldet, hat getan, was getan werden musste und dann war er wieder voll da. Ist doch herrlich. Aber nicht die Leute mit Appellen belasten, alles aufgeben und dann schleichen die mit einem schlechten Gewissen davon und haben das Gefühl, ich habe alles verraten. Finde dein Maß heißt, was ist bei dir gerade dran? Das musst du auch machen. Das musst du auch machen. Das Letzte, was ich anzeigen möchte, ist eine schöne Sache zur Praxis. Folge deiner Berufung. Also, Begehren überwinden, Maß finden, die Dinge fürs Reich Gottes verwenden. Wir haben auch eine Wohnung gehabt und da haben wir in Linz, als ich da in der Jugendarbeit gewesen bin, habe ich in dieser Wohnung dann fast fortlaufend Sandler einquartiert gehabt. Also Sandler ist in Deutschland Penner, ja? Ja, so Typen, die wir irgendwo aufgelesen hatten und die hat man dann bei uns einquartiert. Das roch immer auch recht interessant dann, ne? Wer will auch immer nur Spaghetti riechen, da muss auch mal ein anderer Geruch rein. Es waren ganz liebenswerte Kerle, die hat es aus der Bahn geschmissen und kamen nicht mehr auf die Füße. Und da haben wir halt einen Teil unserer Wohnung genommen und gesagt, da sollen die schlafen. Dann haben die mit uns gelebt und siehe da, beim Bahn ist es gelungen, dann Job zu besorgen. Da ist es gelungen, denen wieder anständige Kleidung zu besorgen. Da ist es gelungen, die sogar zu Christus zu führen. Voilà, ist doch herrlich. Heiligung der Dinge heißt, öffne dein Leben, dass das, was du hast und bist, für andere gegeben werden kann. Und das Letzte, was ich nur ansprechen möchte, folge deiner Berufung. Jetzt kommt eine ganz tolle Sache. Du darfst, wenn du Jünger Jesu bist, deinen Neigungen folgen zum Beispiel. Neigung heißt jetzt nicht böse Triebe, sondern wenn du mit Kindern gut kannst, dann arbeite bitte mit Kindern und lass dich nicht zu Krankenhausbesuchen abstellen. Also wenn man mich in die Krankenhausseelsorge steckt, kann ich euch verraten, was passiert. Die Sterberate steigt. Ich bin das hilfloseste Wesen an einem Krankenbett. Ich weiß aber von anderen, die sind eine Katastrophe auf der Kanzel. Jetzt redet bitte nicht von mir, gell? Also, die sind eine Katastrophe auf der Kanzel. Da sterben die Leute 1000 Tode unter deren Verkündigung. Ich weiß die Geschichte von einem Pfarrer, bei dem das so war. Und der kriegt einen Anruf von einem anderen Pfarrer und der sagt ihm, na, wie geht's? Ach, sagt er, Predigen macht keinen Spaß, Zuhören macht keinen Spaß. Und der andere Pfarrer fragt ihn, ja, was macht dir denn Spaß? Wo gehst du denn gerne hin? Wo zieht's dich hin? Und dann sagt dieser Pfarrer, hey, weißt du was? Richtig glücklich bin ich, wenn das Telefon läutet und dann ist ein Anruf da. Es braucht jemand einen Krankenbesuch. Da blühe ich auf. Und der andere Pfarrer war klug genug, ihm zu sagen, dann wirf die Pfarrstelle hin, werd Krankenhausseelsorger. Und er ist es geworden und lustigerweise hat er vom Krankenbett mehr Leute zum Leben gebracht, als er unter seiner Kanzel jemals killen konnte. Folge deinen Neigungen. Wenn du mit Senioren gut kannst, mach mit Senioren. Geh bloß nicht zu Konfirmanden. Das ist eine eigene Rasse. Liebenswert. Ich habe lange Konfirmandenarbeit gemacht, glaubt ihr nicht mehr. Naja, seit ich seniorenblond bin, hat man mich da nicht mehr herangelassen. Aber folge deinen Neigungen. Überleg dir, wie reif bist du? Du musst nicht schon ein Werk leiten können. Wenn du ein geistlicher Säugling bist, ist es völlig okay, wenn du in die Windel pimperst und das findest du klasse. Darfst du. Säuglinge machen Mist und finden das spitze, wenn sie sich gegenseitig da auch noch bemalen. Wenn du ein junger Mann in Christus bist, kommt das überhaupt nicht mehr gut, wenn du noch in die Pampers pfefferst. Das stinkt ganz anders beim Teenager. Also, was bist du von deiner Reife? Finde das heraus. Darfst du gerne. Natürlich, welche Gaben hast du, ist enorm wichtig. Und mach bitte nur, was deine Gaben sind. Denn nur das kannst du gut, das machst du gut, das machst du gerne und weil du es so gut und gerne machst, willst du es immer besser machen. Das heißt nach den Gaben dienen. Nicht nach den Aufgaben, die vorhanden sind, sondern nach dem dienen und leben, was du kannst. Und hüte dich vor dem Satz, ein Christ muss immer alles können. Also ich kann euch ein paar Dinge sagen, die kann ich nicht. Ich kann das nicht, dass ich jemandem ein kleines Heftchen erkläre, wo 4 Punkte drinnen stehen, wie man Christ wird. Ja, ich mache das auch zur Not. Aber ich kann das nicht so richtig. Ich habe das einmal versucht, nach so einem Seminar, und bin da in Zug eingestiegen, erfüllt von dem Seminar. Da stand auch einer und ich habe ihm das Heftchen erklärt. Ich weiß bis heute nicht, war der taub, war der stumm oder taubstumm. Null Reaktion. Ich kenne andere Leute, die setzen sich in Zug, in der 3. Station haben sie ein geistliches Gespräch im Gange und wenn es gut geht, bei der 7. Station steigt jemand aus und hat zu Christus gefunden. Es gibt Leute, die das können, aber nicht jeder kann es. Hüte dich vor diesem Satz, jeder Christ kann alles. Blödsinn, du hast bestimmte Gaben und andere haben andere Gaben. Und das ist gut, denn das ergänzt sich da, wo du eine Delle hast, hat der andere eine Beule. Und das passt zusammen. Und das Letzte, was ich anzeigen möchte, achte drauf, was du für ein Persönlichkeitstyp bist. Du musst nicht, wenn du ein sehr gewissenhafter Mensch bist, der wunderbar Heftklammern katalogisieren kann, dass du dann hergehst als dieser gewissenhafte Mensch und vor Leute hintrittst mit einer Rede. Musst du nicht machen. Und es gibt Leute, die können wunderbar führen, die darf man nicht in ein Archiv stecken. Ja, ich denke, ihr versteht. Achte mal, was du für eine Persönlichkeit bist. Bist du eher jemand, der Ordnung braucht oder jemand, der viel Freiheit braucht? Bist du jemand, der mehr allein sein kann oder mehr in Gemeinschaft die Dinge macht? Muss man alles so ein bisschen bedenken. Das wäre soweit einmal die Anzeige, die ich hier machen möchte. Also nochmal, ein Prinzip. Irgendwie kommen die Dinge der Welt immer dazwischen. Eine Priorität wollte ich zeigen. Setz erste Dinge an erste Stelle. Und lern, dass das die Überschrift für dein Leben ist. Du bist ein Jünger Jesu, sorgfältig verborgen in der Montur eines Schlosses. Und dann haben wir über Praxis geredet und Praxis heißt das Begehren überwinden, die Dinge heiligen, sein Maß finden, nicht dauernd überfordert werden und dann der Berufung folgen, dass man weiß, ich lebe nach Neigungen, Gaben, nach geistlicher Reife und Persönlichkeitsstil. Das allerletzte, nur eine Schlussbemerkung. Ich weiß, dass ihr das nicht von einem Tag auf den anderen erledigen könnt. Ich weiß, dass ihr in dieser Hinsicht fast ein bisschen so wie ein Tanker seid, so einer dieser großen Öltanker in voller Fahrt in eine Richtung. Ich weiß, wenn man so einen Tanker stoppen will, dann braucht das Zeit. Das Leben ist oft so, das ist in voller Fahrt dahin und bis man das stoppen kann, das dauert Zeit. Und dann kann man langsam den Kurs korrigieren und es dauert noch einmal Zeit, bis man das ganze Ding um 180 Grad gewendet hat und dass man dann eine andere Richtung fährt. Ich weiß, die Dinge brauchen Zeit, aber eines kannst du gleich machen. Eines kannst du heute machen. Eins kannst du sofort in Angriff nehmen, nämlich die Überschrift über deinem Leben ändern. Und die Überschrift sollte von Stund an bei dir heißen, ich bin ein Jünger Jesu, sorgfältig verborgen im T-Shirt eines Studenten, schwarzhaarig, ein feiner Christ, freikirchlich vielleicht, aber vor allem, ich bin ein Jünger Jesu. Und alles andere kommt darunter. Setz das als Überschrift über dein Leben. Das hat Jesus gewollt. Lern ihm zu folgen. Und bitte zwing ihn nicht, auf deinen Wegen mit dir zu gehen. Das ist langweilig. Mit ihm wird es unheimlich spannend. Ich möchte noch die Hände falten mit uns, beten und dann wird es zu Ende sein hier. Lieber himmlischer Vater, ich möchte es ganz ernst nehmen, dass wir gerufen sind als Jünger und nicht nur als Christen, nicht nur als Leute, die ein Bekenntnis haben, sondern als Menschen, die einen Weg gehen. Und wir möchten dich bitten, dass du uns lehrst, was wir brauchen auf diesem Weg, was wir mitnehmen und was wir besser liegen lassen. Vater, wir möchten diese Überschrift heute ändern. Wir sind Jünger Jesu und wir möchten lernen, das Schiff unseres Lebens zu wenden und auf diesen neuen Kurs auszurichten. Danke, dass du da geduldig bist und mit uns gehst und dabei bist. Danke, dass du Nachfolge auch so siehst. Nicht nur wir gehen mit dir, sondern du gehst mit uns und du hältst uns fest und du bleibst an unserer Seite. Danke, dass das auch Wahrheit ist bei dir. Amen.